www.nischenschlager.com. Energie für Körper und Geist, der Podcast für dich und andere Menschen, die mehr aus ihrem Leben machen wollen. Hier geht's darum, das Beste aus dir herauszuholen, aus deinem Körper, deiner mentalen Stärke, deiner Ernährung und deinem Lifestyle. Und jetzt viel Spaß mit deinem Gastgeber, Erich Frischenschlager.
Ja, herzlich willkommen zur Folge 136 meines Podcasts Energie für Körper und Geist. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und dass du den Willen hast, dich körperlich und mental weiterzuentwickeln. Stichwort mentale Weiterentwicklung. Heute dreht sich alles um die spannende Welt der Sportpsychologie. Ich habe einen tollen Gast, nämlich Magister Christina Lechner. Sie ist Sportpsychologin, Trainerin und Moderatorin und sie gibt uns einen tiefen Einblick in ihre Arbeit. Wir sprechen darüber, was Sportpsychologie eigentlich ist und wie sie Athletinnen dabei hilft, ihre mentale Stärke zu entwickeln. Christina erzählt, mit welchen psychologischen Herausforderungen Sportlerinnen am häufigsten zu kämpfen haben und welche Strategien dabei helfen können, mit Leistungsdruck, Wettkampfangst und mentalen Blockaden umzugehen. Darüber hinaus sprechen wir auch über ihren Podcast Parasport mit ihrem Moderationspartner Felix Pick, in dem sie regelmäßig spannende Themen aus der Welt des Parasports behandelt. Christine ist außerdem in der Trainersportbildung aktiv und erklärt, welche psychologischen Werkzeuge Trainerinnen brauchen, um ihre Athletinnen bestmöglich im sportlichen Alltag zu unterstützen. Neben ihrer sportpsychologischen Arbeit engagiert sie sich auch beim ÖBS, dem Österreichischen Bundesnetzwerk für Sportpsychologie. Und wir erfahren später auch, welche Aufgaben das Bundesnetzwerk hat und in welchen Projekten sie dort involviert ist. Damit noch nicht genug. Christina moderiert auch regelmäßig Events und Veranstaltungen. Am 5. April gibt es mit ihr eine Veranstaltung, wo sie auch als Moderatorin tätig ist in Graz mit dem Titel Mental Power in Sports. Und die möchte ich euch jetzt ein wenig näher vorstellen. Die Sportpsychologie Steiermark präsentiert am 5. April 2025 die Tagung Mental Power in Sports. Ein Event, der in Graz im Raiffeisen Sportpark in der Hüttenbrennergasse 31 über die Bühne geht. Das Programm beginnt um 9 Uhr und es sind wirklich außerordentlich spannende Themen aus der Welt der Sportpsychologie am Start. Gleich am Vormittag gibt es eine Keynote mit der ehemaligen Top-Leistungsschwimmerin Judith Draxler-Hutter mit dem Titel Top Performen, wenn's drauf ankommt. Danach gibt es dann weitere Vorträge und Workshops zu verschiedenen Themen aus der Sportpsychologie. Zum Beispiel den Workshop Mental Mastery, mentale Strategien zur Wettkampfvorbereitung oder sportpsychologische Leistungsdiagnostik. In einem Workshop geht es auch um Leistungssteigerung durch den Fokus auf Selbstbewusstsein. Und auch die Kommunikation mit den Athletinnen wird unter die Lupe genommen, sei es von Elternseite oder Trainerseite. Am Nachmittag findet außerdem eine interessante Podiumsdiskussion mit Top-Leistungssportlern statt. Zum Beispiel der Olympiateilnehmer und Sportschütze Martin Strempfel wird daran teilnehmen oder auch die Schwimmerin Judith Draxler-Hutter. Außerdem der Weltmeister im Paraklettern Angelino Zeller und der Olympiateilnehmer im Badminton Luca Vraba. Insgesamt also ein Top-Event am 5. April 2025 im Raiffeisen Sportpark in Graz. Und wenn du Interesse hast, daran teilzunehmen, schau auf die Website. Dort findest du alle Inhalte zur Veranstaltung, alle Referentinnen und Referenten und natürlich auch den Link zu den Tickets. Schau auf die Website mentalpowerinsports.at und melde dich gleich an. Exklusiv für unsere Hörerinnen und Hörer gibt es auch noch einen Rabatt bei dieser Veranstaltung. Wenn du dich anmeldest mit dem Gutscheincode BSPA10, dann bekommst du 10% Ermäßigung auf das Ticket. Den Code verlinke ich natürlich auch in den Shownotes. Also geh auf mentalpowerinsports.at und buche dein Ticket mit dem Gutscheincode BSPA10. Jetzt habe ich gleich noch einen zweiten Top-Event für dich, nämlich am 26. April am USZ in Wien. Dort findet ein 5-stündiger Intensivworkshop mit niemandem geringeren als Dr. Klaus Wirth aus Deutschland statt zum Thema Entwicklung und Transfer von Schnellkraft im Leistungssport. Ja, gerade die Schnellkraft ist eine zentrale konditionelle Fähigkeit, die viele Athletinnen in unterschiedlichsten Sportarten benötigen. Sei es beim Beschleunigen der eigenen Körpermasse eines Sportgeräts oder im direkten Duell mit dem Gegner. Die Fortbildung vermittelt euch die aktuelle Studienlage und praxisorientierte Ansätze, wie du Schnelligkeit, Schnellkraft trainierst, um deine Leistungsfähigkeit oder auch die deiner Athletinnen gezielt zu steigern. Klaus Wirth gibt spannende Einblicke in die Trainingswissenschaft und gibt dir praktische Strategien an die Hand, diese auch in die Praxis umzusetzen. Diese Fortbildung ist eine hervorragende Gelegenheit, dein Wissen über Training zu erweitern und neue Impulse für dein Training zu bekommen. Klaus Wirth leistet seit Jahren großartige Arbeit im Bereich Trainingswissenschaft und Lehre. Er war früher in der Universität in Frankfurt tätig und arbeitet als Sportwissenschaftler aktuell an der FH Wiener Neustadt im Masterlehrgang Training und Sport. Schau auf die Website bewegungsakademie.at, dort erfährst du alle Infos zu dieser tollen Veranstaltung und du findest dort auch den Link zu den Tickets. Ja, was ist das für ein Fortbildungsfrühling, der da auf uns zukommt? Ich freue mich schon und werde sicher den einen oder anderen Event nützen, um dabei zu sein und um mein fachliches Know-how ein wenig abzudaten. Christina Lechner wartet aber jetzt schon im Studio und wir starten jetzt gleich das Interview. Liebe Christina, ich darf dich herzlich hier begrüßen.
Servus Erich, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, mit dir zu plaudern.
Ja, Christina, ich freue mich auch, dass es geklappt hat. Wir haben es ja schon länger versucht, aber es ist immer was dazwischen gekommen. Du bist Sportpsychologin. Meine Frage jetzt an dich: Wie kann die Sportpsychologie Athletinnen und Athleten in ihrer Trainingstätigkeit, in ihrer Wettkampftätigkeit unterstützen? Und vielleicht kannst du uns die Welt der Sportpsychologie vielleicht mit deinen Worten ein wenig erklären.
Die Sportpsychologie ist für mich die schönste Disziplin oder das schönste Fachgebiet in der Psychologie, vor allem auch, weil sie an so viele andere Fachbereiche angrenzt. Die Hauptaufgaben sind eben Athletinnen und Athleten, aber auch Trainerinnen und Trainer oder alle Personen im Umfeld des Leistungssports von der Definition her zu unterstützen. Und ganz klar steht an erster Linie immer, was ist der Auftrag, was ist die Fragestellung? Ja, also weil du gesagt hast, brauchen Sie Sportpsychologen? Ich würde sagen, wollen Sie einen Sportpsychologen oder eine Sportpsychologin? Und zum Glück wollen das immer mehr, also zum Glück für uns aus Sicht der Sportpsychologie, weil das Bewusstsein geschärft wird, dass es natürlich abseits aller Trainings- und sportwissenschaftlichen Aspekte eben auch diesen mentalen Aspekt gibt und für dieses optimale Zusammenspiel von Körper, Geist, Gefühl und Verhalten im Sinne eines leistungsorientierten Verhaltens, da ist die Psychologie halt eines der Bausteine oder der Puzzlesteine.
Ja, ich glaube, gerade im Sport ist die Akzeptanz der Psychologie gegenüber ja sehr groß, also dass man hier keine Hemmschwelle hat, einen Sportpsychologen aufzusuchen. Ich glaube, dass die Akzeptanz ja viel höher ist als im medizinischen Bereich. Da gibt es ja noch immer große Vorbehalte und viele glauben, dass sie als verrückt abgestempelt werden, wenn sie einen Psychologen konsultieren. Findest du auch, dass das im Sport vielleicht ein wenig akzeptierter ist?
Ja, auf jeden Fall. Also da hast du völlig recht. Ich arbeite jetzt seit 20 Jahren in dem Gebiet und man kann sagen, die Akzeptanz wird immer größer, immer breiter. Das Verständnis wird auch größer, dass es eben nicht sozusagen eine Reparatur unter Anführungszeichen ist, wenn ein Athlet nervös ist oder seine Leistung nicht erbringt, sondern dass es ein sehr vielschichtiges Konzept ist. Und dass wir da aus Sicht der Sportpsychologie eben ja sehr viele Möglichkeiten und Tools haben. Und ich arbeite übrigens nicht nur im Leistungssport, sondern auch sehr viel mit Berufsmusikern, jetzt auch schon seit fast 15 Jahren. Und da passen auch die Konzepte unserer Sportpsychologie natürlich sehr gut, weil es geht darum, zum Punkt X sein optimales Leistungsvermögen abzurufen.
Genau, 100% Performance am Tag X zu bringen. Ich glaube, das ist das Thema und das Geheimnis, das jeder wissen will und das jeder umgesetzt haben will auch. Ne? Um das zu gewährleisten, arbeitest du dann schon präventiv mit deinen Athletinnen oder kommen die dann erst zu dir, wenn irgendwo der Schuh drückt und wenn es dann irgendwo ein Problem gibt?
Sowohl als auch. Also gerade in der Wettkampfvorbereitung, da ist natürlich die Prävention auf unvorhergesehene Ereignisse ein ganz großes Thema. Und das werde ich auch immer wieder gefragt von vielen Seiten. Und ich sage immer, der erfolgreiche Athlet, der erfolgreiche Athletin ist auch der mental flexibel ist. Und da ist es oft notwendig, dass man im Vorfeld einfach gewisse Szenarien einmal durchspielt. Ja? Natürlich nicht unmittelbar vom Wettkampf, sondern ein Stückerl früher herausgenommen aus der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung, aber auf alle möglichen Situationen sich sofort mental, emotional einstellen zu können. Das Gelindeste ist jetzt eine Startverschiebung, aber da gibt es ja noch viele andere Dinge, die auftreten können, mit denen man nicht rechnet und die man sich auch gar nicht wünscht.
Gibt es eigentlich sowas wie ein Massenproblem, also ein mentales Problem, das ganz viele haben und wo es dann so eine standardisierte Therapie dafür gibt? Oder sind die Probleme eher extrem individuell und jeder braucht sein eigenes Coaching?
Na, einerseits ist es natürlich sehr individuell, weil ja Menschen, so wie wir alle, ganz unterschiedlich sind, unterschiedliche Erfahrungs- und Lerngeschichten haben, Erfahrungen, die sie mitbringen, auch aus anderen Lebensbereichen, die dann vielleicht in den Sport hineinschwappen, hat's einmal salopp formuliert. Natürlich ist es sehr häufig, ist es das Thema Konzentration, Aufmerksamkeit, Nervosität ist ein Thema, Ängste sind ein Thema, eben dieser Leistungsdruck, der entsteht, wenn ich eben eine Qualifikation vor mir habe oder als Musikerin ein Probespiel, das ja wie ein Wettkampf abläuft und wo es dann vielleicht darum geht, eine Stellung bei einem großen Orchester zu bekommen, wo ich dann auch abgesichert bin wirtschaftlich. Ne?
Aber ich denke mir, das ist ja dann auch im Hobbysport ein wichtiger Punkt, denn fast jeder Hobbysportler macht den einen oder anderen Wettbewerb irgendwann, wo er auch Leistung am Punkt X abrufen muss. Und da wäre es natürlich schon sinnvoll, ja, wenn der Athlet oder die Athletin davor ein sportpsychologisches Coaching beansprucht.
Ganz richtig, Erich. Wie du sagst, die Grenzen zum Leistungssport sind ja fließend. Und per Definition ist jeder, der mal an einem Wettkampf teilnimmt, und das kann jetzt eine Schülermeisterschaft sein, das kann eben der Vienna City Marathon sein, wie du sagst, oder ganz was, ja, ein Hobbybewerb, der ist dann für diese Zeit ja auch Leistungssportler, Leistungssportlerin. Aber es kommen auch viele Hobbysportler, zum Beispiel mit dem Thema Motivation. Das ist ein ganz großes Thema. Da gehen wir jetzt in den Gesundheits- und Präventionsbereich, so wie du es ja auch mit deinem Podcast immer wieder machst, mit deinen Gästen. Wie motiviere ich mich überhaupt zum Sport treiben? Habe ich erst kürzlich auch mehrere Vorträge zu diesem Thema gehalten. Und auch da greifen wir sozusagen in die Trickkiste des Leistungssports oder in die mentalen Tools des Leistungssports und adaptieren die halt gemeinsam mit den Personen. Und zunehmend, die Fragen nehmen zu, da hast du völlig recht. Ja.
Wie gehst du dann damit um, wenn jemand mentale Blockaden hat oder wenn er Leistungsdruck verspürt oder Angst vor Wettkämpfen hat?
Ja, also die mentalen Blockaden, das ist also ein viel verwendeter Ausdruck, aber es gibt ja die mentale Blockade, gibt es ja nicht. Die mentale Blockade hat verschiedene Ursachen. Das kann jetzt eine Aufmerksamkeitsstörung sein, das kann ein störender Gedanke sein, das kann ein Leistungseinbruch aus welchen Gründen auch immer sein, bis hin zum klassischen Trainingsweltmeister, der eben, wie gesagt, im Training super Zeiten läuft, fährt oder schwimmt, aber es im Wettkampf nicht bringt, weil ihm vielleicht seine Nervosität, seine Gedanken oder seine Emotionen sprichwörtlich im Wege stehen. Und das muss man mal abklären, was jetzt wirklich die Ursache der mentalen Blockade ist. Ja. Und auch bei der Wettkampfangst, die kann ja auch ganz unterschiedliche Ursachen haben. Ist es zum Beispiel beim Wiedereinstieg nach einer Verletzung die Angst vor einer neuerlichen Verletzung? Ja? Da muss man vielleicht das sich anders anschauen, als wenn es die Angst vorm Versagen ist oder die Angst, ja, was passiert eben, wenn ich es mich nicht schaffe, die Angst vor Blamage. Und ich habe da übrigens mit meiner Kollegin Vicky Weber, wir haben da so ein Dreieck des Angstmanagements entwickelt. Und dieses Dreieck muss man sich vorstellen als gleichseitiges Dreieck, wo eine Seite sind die mentalen Werkzeuge, angefangen von der Selbstgesprächs- oder Emotionsregulation. Eine Seite ist die Kommunikation mit dem Umfeld und eine andere Seite sind die Rahmenbedingungen. Und da schauen wir uns natürlich anhand dieses Dreiecks in der Sportpsychologie immer viele Faktoren an und schauen, wo setzt man dann mit der jeweiligen Person an, damit sie möglichst gut dann sich und angstfrei auf ihre Anforderung einstellen kann.
Liebe Christina, glaubst du eigentlich, dass man sportpsychologische Themen auch über einen Podcast vermitteln kann?
Auf jeden Fall, natürlich.
Ja, ich frage deswegen, weil du betreibst ja einen Podcast, du moderierst einen Podcast gemeinsam mit Felix Pick von U1 Tirol. Ich habe mir da natürlich einige angehört und die sind wirklich hervorragend gemacht und vielleicht kennen auch einige Hörerinnen und Hörer den Podcast Parasport. Das ist eine unbedingte Empfehlung. Jetzt meine Frage, wie bist du eigentlich aufs Podcasten gekommen?
Ja, also vielen Dank einmal für das Feedback, freut mich sehr. Ja, der Podcast Parasport ist wirklich ein Herzensprojekt von Felix und von mir. Und wie bin ich dazu gekommen? Ich arbeite auch fallweise für den medizinischen Fachverlag Metrix, wo ich auch immer zu psychologischen Themen oder Sportthemen Artikel schreibe, auch im Umfeld des Gesundheitsbereichs. Und da kam es vor einigen Jahren dazu, dass der Verlag Metrix und ich ja auch schon seit vielen Jahren im Parasport arbeite, zusammen mit dem österreichischen Paralympischen Komitee, dass die beiden dann eine Kooperation eingegangen sind. Und ein Startpunkt dieser Kooperation war zum Beispiel eine Roundtable-Diskussion zum Thema Medizin trifft Parasport. Die gibt es übrigens auch auf YouTube nachzuschauen. Und ich bin dann draufgekommen, dass es in Österreich noch gar keinen Podcast zum Thema Parasport gibt. Und dann habe ich gedacht, na gut, wenn es den noch nicht gibt. Und den Felix kannte ich, der hatte schon einen Podcast zum Thema Sportpsychologie, Sportpsych Radio. Und daher kannte ich den Felix und ich habe ihn spontan gefragt, ob er sich vorstellen könnte, das mit mir zu machen. Ja, gesagt, getan, wir haben ein Konzept gemacht und Metrix, der Fachverlag und das Österreichische Paralympische Komitee stehen jetzt gemeinsam hinter diesem Projekt und wir sind jetzt im dritten Jahr und machen das mit viel Freude und Begeisterung. Und
ihr habt gesehen, ihr habt schon über 40 Folgen jetzt online, oder?
Genau. Folge 43, er kommt demnächst, da werden wir ein bisschen in Richtung Cortina schauen, zu den nächsten Paralympics.
Also auf jeden Fall eine Top-Empfehlung, der Podcast Parasport mit Christine Lechner und Felix Pick. Wie schaut es denn aus? Coachst du eigentlich auch Parasportathleten?
Ja genau, also ich arbeite, glaube ich, jetzt seit, ich nachrechne, 10, 12 Jahren mit Parasportlern und Sportlerinnen zusammen. Und dadurch eben bin ich auch mit dem Paralympischen Komitee in Kontakt gekommen und war ja auch letzten Sommer bei den Paralympics in Paris als Welfare Officer mit dem österreichischen Team dabei.
Sind Parasportathletinnen spezieller zu coachen? Brauchst du als Sportpsychologin hier spezielle Skills dafür?
Ja, also ein ganz klares Nein. Sie sind nicht anders zu coachen oder ja, sie sind genauso zu coachen wie Sportler in allen anderen Disziplinen. Es ist natürlich so, dass ich vielleicht gewisse Fragen, die würde ich aber jetzt unter das Umfeldmanagement geben, ergeben, zum Beispiel wie Barrierefreiheit, ne? Wie komme ich zu den Wettkampfstätten oder ich brauche vielleicht mehr Leute jetzt als Hilfe, als Unterstützung. Das ist aber klassisches Umfeldmanagement und es gibt da übrigens auch eine gute Studie, was also das Thema Trainer im Parasport angeht. Und da ist die klare Aussage dieser Studie, wo mehrere Paraathletinnen befragt wurden, man soll die Behinderung nur dann thematisieren, wenn sie wirklich Thema ist. Aber es kann ja auch bei einem Sportler nach einer schweren Sportverletzung auch ein Thema sein, dass der vielleicht eine Zeit lang mit Krücken geht. Also ich noch einmal ein klares Nein, die Techniken in der Sportpsychologie sind genau die gleichen wie für alle.
Ich habe mir gedacht, weil ja Parasportlerinnen unterschiedlichste Handicaps haben, dass das beim Coaching dann auch berücksichtigt wird, wie die Art des Handicaps dann ist.
Genau, man muss halt schauen, vielleicht wenn man mit einem Rollstuhlfahrer arbeitet, dass man einen Raum findet, der einen barrierefreien Zugang hat für die Beratung. Das sind die Rahmenbedingungen, genau. Welche Fragen sich ergeben könnten, das sind Fragen der Klassifizierung, weil ja die Parasportlerinnen innerhalb ihrer Sportart und ihrer Disziplin nach Art des Handicaps in verschiedenen Wettkampfklassen antreten oder Graden heißt es auch bei manchen Sportarten. Da ergeben sich manchmal Fragen daraus. Aber wie gesagt, ich sehe das einfach unter das Umfeldmanagement, das wir im Sport immer auch von der Sportpsychologie her mit berücksichtigen.
Ja, du bist auch durch deinen Podcast natürlich sehr tief im Parasport drinnen. Wie siehst du das bei deinen Interviewgästen? Gibt es hier Stärken bei Parasportlern, die hier besonders ausgeprägt sind?
Sie sind so wie viele andere Sportler auch einfach oft herausragende Persönlichkeiten mit ganz spannenden Lebensgeschichten, Zugängen, Einstellungen zum Parasport. Und diese Frage stellen wir übrigens auch unseren Gesprächspartnern oft, wenn sie sagen, gibt es besondere paralympische Momente oder so. Und wir kriegen dann auch immer die Antwort, dass sagen, man kann eigentlich niemanden jetzt besonders herausgreifen oder keine Stärken besonders herausgreifen. Natürlich hat jeder seine Facetten. Da gibt es vielleicht welche, die mit mehr Humor an die Sache herangehen, andere, die sich dann vielleicht akribischer auf ihre Wettkämpfe vorbereiten.
Das sind dann aber eher so Persönlichkeitsmerkmale.
Ganz genau, genau so, ja.
Du bist ja auch in der Trainerausbildung tätig, bei der BSBA zum Beispiel, in verschiedensten Sportdisziplinen. Wie schaut es denn da aus? Was kannst du den Trainerinnen und Trainern für ihre tägliche Arbeit mit den Athletinnen mitgeben? Bekommen die Trainerinnen dann schon so eine sportpsychologische Leitausbildung, die sie dann selber anwenden können?
Also bei den Trainerinnen muss man sagen, Trainerjob ist ja auch ein ganz spannender Job. Wo wir mal ansetzen, auch im Sinne dieses Coach-the-Coach-Ansatzes in verschiedenen sportpsychologischen Projekten, dass die Trainer natürlich auch ein gewisses gutes Maß an Selbstregulation brauchen. Ja, weil wir wissen auch die Trainer-Athlet-Interaktion und da sind wir auch dann schon bei der Kommunikation. Das heißt, sie brauchen auch gute kommunikative Tools, ist ganz entscheidend, um Athletinnen und Athleten optimal fördern zu können. Und je früher sie beginnen mit der Sportart, umso wichtiger ist das natürlich. Das heißt, auch sie brauchen grundlegendes Wissen über Kommunikationsprozesse, über Selbstregulation und natürlich auch über sportpsychologische Techniken per se. Da geht es dann hinein in die Klassiker, wie zum Beispiel Zielsetzungen. Ja, wenn du jetzt verschiedene Teamsportarten angesprochen hast, wie man Teams dann begleitet, dann muss ich ein bisschen auch Teamprozesse, Dynamiken erkennen können. Und ich muss mir als Trainerin immer auch bewusst sein, dass ich eine enorme Vorbildrolle auch habe und ja, manchmal auch Mentor bin. Und ich muss auch gut wissen, wie man Abläufe vermittelt. Aber da bist du ja von der Bewegungsakademie ja auch ein Experte dafür, dass es ja gar nicht so leicht ist, oft komplexe Bewegungsmuster, wie zum Beispiel im Eiskunstlauf oder in anderen Sportarten, die wirklich gut zu vermitteln.
Wie gut gelingt es dir, Trainerinnen schon in der Ausbildung darauf vorzubereiten, dass sie ihre Athletinnen mental unterstützen können, bis zu einem gewissen Grad? Und wann kommst dann du ins Spiel als Sportpsychologin?
Das ist auch ganz unterschiedlich. Manchmal ist es so, dass die Trainer mich kontaktieren und sagen, ich hätte einen Athleten, möchtest nicht mit dem arbeiten oder eine Athletin. Oder die Athletinnen kommen auf mich zu und für mich ist es natürlich optimal, wenn ich mit dem Trainer oder der Trainerin zumindest Kontakt habe oder eben auch im Sinne von Workshops oder Fortbildungen im Austausch stehe mit den Trainern. Ich sage auch immer, wenn das jetzt aus irgendwelchen Gründen nicht möglich ist und ich spreche zum Beispiel mit den Athleten über das Thema Vorstellungsregulation oder Bewegungsabläufe, dann sage ich auch immer dazu, aber bitte besprich das noch mit deinem Trainer, weil ich kann ja da nicht, das sind dann vielleicht Grenzbereiche, ja, wo ich sage, das geht dann zu nahe an das unmittelbare Trainer-Business sozusagen. Aber im Idealfall sind wir im Austausch, wobei das dann auch wieder sagen muss, ich darf ja aus Gründen der Verschwiegenheit ohne Einverständnis des Athleten keine Inhalte an die Trainer kommunizieren und umgekehrt auch nicht. Also wenn ich mit dem Trainer arbeite, da bin ich natürlich oft an die Verschwiegenheit gebunden, muss ich auch sein, was aber wieder ganz wichtig ist. Das heißt, ich habe ein bisschen so eine Außenposition auch und kann aber von dieser Außenposition mitunter auch auf das System draufschauen. Im Idealfall hat man dann auch mal vielleicht ein gemeinsames Gespräch, wo es dann eben um Abstimmungsprozesse geht oder kommunikative Prozesse, wo ich sage, vielleicht kann man da das eine oder andere noch optimieren.
Ja, ich denke, ein Trainer hat ja einen sehr umfangreichen Job. Ne? Der muss die Fitness seiner Athletinnen entwickeln, der muss Strategien für Wettkämpfe entwickeln oder Spielstrategien bei Mannschaftssportarten und der muss auch noch psychologisch betreuen. Das ist ein sehr umfangreiches Aufgabenprofil und ich denke, wenn es da spezielle Anforderungen psychischer Art gibt, dann ist es Zeit für die Sportpsychologin, oder?
Genau, im Idealfall ja. Und wir haben ja zum Glück in Österreich auch die Möglichkeit, dass es zumindest auf Nationalkader-Level die Möglichkeit da gibt, Förderungen für die Sportpsychologie zu beantragen.
Welchen Rat würdest denn du unseren Hörerinnen und Hörern geben, wenn sie keine Lust auf Training haben. Also wenn jetzt der Frühling kommt, alles blüht, alles ist schön, alle gehen nach draußen laufen, Radfahren und selber verspürt man überhaupt keine Lust zum Sporteln. Was würdest du dann raten?
Ja, so allgemein ist das natürlich auch immer schwierig. Da gibt es ja nicht so ein One-Size-Fits-All. Aber prinzipiell sage ich immer, wenn diese Frage jetzt von Erwachsenen an mich herankommt, und dann sage ich mal, ne, wie war es denn als Kind? Ne? Die meisten haben sich als Kind ja gerne bewegt. Dass man vielleicht da mal da zurückgreift auf lustvolle Kindheitserinnerungen, Bewegungserfahrungen. Wenn ich dir einer sagt, es war immer so schlimm, ich musste am Wochenende mit meinen Eltern immer wandern gehen, das war furchtbar für mich. Ja, dann wird es natürlich schwierig, aber kann ich sagen, vielleicht entdecken die Leute gerade dann für sich den Bergsport zum Beispiel neu. Und auf der anderen Seite, es geht wirklich darum, den Fokus auf wirklich diese genussvollen Bewegungserlebnisse zu legen im Hobbysportbereich. Ja. Was ist schön, was ist angenehm? Und wenn die Leute mal über diese Schwelle drüber kommen, zum Glück haben wir jetzt eh schönes Wetter draußen, aber gerade im Winter, im Herbst ist es oft so schwierig, wenn es dann dunkel ist, dann sage ich den Leuten, naja, vielleicht nehmt euch eine längere Mittagspause, geht's in der Mittagspause einmal einen flotten Marsch, eine Viertelstunde, habt auch schon viel erreicht und achtet zum Beispiel auf eure Umgebung, nehmt bewusst die Umgebung wahr oder sucht euch Gleichgesinnte, ja, wenn man sich mit jemandem verabredet zum gemeinsam Sporteln, dann macht es natürlich gleich noch mehr Spaß. Man muss halt herausfinden, was man für ein Typ ist, ob man lieber drinnen oder draußen trainiert, ob man lieber allein oder mit anderen trainiert oder bis dahin, das gibt keine Leute, die borgen sich Hunde aus zum Spazierengehen und zum Wandern, weil sie sagen, da bin ich motiviert und der Nachbar freut sich vielleicht, wenn sein Hund ausgeführt wird.
Ja, die Verabredung mit anderen beim Training, also ein Trainingsparty, das ist natürlich ein toller psychologischer Trick, denn keiner möchte absagen und sich hier eine Blöße geben, dass er zu faul ist für ein Training. Ich habe auch die Erfahrung gemacht bei Athletinnen, die halt speziell einen Sport trainieren und die nicht motiviert sind, dass sie dann vielleicht eine andere Sportart vielleicht einmal ausprobieren sollen. Also dass wieder so die Lust ein bisschen kommt auf was Neues und dass man hier eine neue Technik lernt, genau, oder etwas Neues entdeckt wieder. Ja. Das kann auch oft ein Punkt sein, der wieder viel Motivation bringt.
Ja, was für super jetzt auch ist, es gibt ja auch schon diese Angebote von so Trainings im Park, selbst in Wien. Ne? Da gibt es ja ganz tolle Initiativen, dass man dann sich irgendwo in einem Park trifft und dort gemeinsam Workouts macht. Also was gibt es Besseres?
Du bist ja auch Mitglied beim österreichischen Bundesnetzwerk Sportpsychologie und bist auch hier in einigen Projekten involviert. Vielleicht kannst du uns das Netzwerk ein wenig vorstellen und auf deine Projekte ein wenig eingehen.
Ja. Also das Bundesnetzwerk Sportpsychologie ist eben ein Verein vom Statut her, ist ein Zusammenschluss von Sportpsychologinnen und Sportpsychologen und Mentalcoaches in ganz Österreich. Es gibt Kompetenzzentren, mehrere auch in Österreich, die sich eben auch darum kümmern, diese Projekte abzuwickeln. Es gibt auch die Möglichkeit zum Beispiel der sportpsychologischen Diagnostik für Athleten, die in solchen Projekten drinnen sind. Und es ist auch ein ganz toller Austausch untereinander. Also wir haben regelmäßig Intervisionen, Supervisionen, viele Fortbildungsangebote, dass wir sozusagen auch selbst immer gewissermaßen am Ball bleiben, was es da Neues gibt und Entwicklungen in der Sportpsychologie. Zum Beispiel in den letzten Jahren ist das Thema Safe Sport auch immer wichtiger geworden. Also auch da bekommen wir laufend Informationen und Fortbildungsangebote, auch jetzt in jüngster Zeit Zusammenarbeit mit Sportpsychiatern und Sportpsychiaterinnen, falls einmal bei Sportlerinnen doch vielleicht der Bedarf besteht hinsichtlich einer möglichen depressiven Störung oder anderen psychologischen, psychiatrischen Erkrankungen abzuklären. Auch da gibt es schon tolle Angebote. Also wir sind da gewissermaßen immer am Ball der Zeit und was mich auch immer sehr freut, ist auch dieser informelle Austausch mit den Kollegen, Kolleginnen. Also man kann da wirklich sich gegenseitig auch um Rat oder Erfahrungen fragen. Und zu deiner Frage mit den Projekten, also da gibt es eben die Projekte verschiedener Sportfachverbände, wo das ÖBS sozusagen eine koordinative Funktion hat. Und ich bin konkret in zwei Projekten drinnen, auch mit anderen Kolleginnen und Kollegen. Das ist im österreichischen Eiskunstlaufverband und im österreichischen Badmintonverband. Und das sind sehr vielschichtige Projekte. Also da arbeite ich sowohl mit Athletinnen, ich arbeite im Sinne des Coach the Coaches, mache also Trainerfortbildungen, bin bei Kadertrainings dabei, mache dort Workshops. Übrigens kann ich auch sagen, erst heute wieder habe ich gearbeitet mit den 9 Mind Steps, die du ja gemeinsam mit dem Johannes Gosch entwickelt hast und die ich sehr gerne einsetze, die sich für verschiedene Themenstellungen wunderbar eignen. Also da geht es um Abstimmung im Team, um Koordination, um Lernen, also wunderbare Möglichkeit und das die Teilnehmern auch immer sehr, sehr gut gefällt. Ja, also das ist eine sehr vielschichtige Arbeit bis hin zu einem Newsletter-Beiträgen, die ich schreibe zum Thema Mental Health für den Eiskunstlaufverband. Also vielschichtige Arbeit und auch eine sehr schöne Arbeit, eben weil es so abwechslungsreich ist auch.
Wenn jemand eine Sportpsychologin, einen Sportpsychologen kontaktieren möchte, wo wendet er sich dann am besten hin? Wo klopft er da an? Beim Bundesnetzwerk Sportpsychologie oder direkt bei einem Sportpsychologen?
Ja, also wenn er natürlich jemanden kennt, oft läuft es ja auch über persönliche Empfehlungen, das muss man natürlich auch sagen. Aber wenn jemand sagt, ich suche einen Sportpsychologen, eine Sportpsychologin in meiner Nähe zu einem bestimmten Thema, auf www.sportpsychologie.at gehen, im Expertenpool nachschauen, da kann man, hat man verschiedene Filterfunktionen, da gibt es auch Kolleginnen, die verschiedene Zusatzausbildungen haben. Und da kann man sich jemanden suchen. Und natürlich, ich bin ja auch Mitglied im Verein Sportpsychologie Steiermark. Da gibt es das halt auf die Steiermark, auf Landesebene auch da, wenn jemand in der Steiermark zu Hause ist.
Die gibt es dann wahrscheinlich in jedem Bundesland, oder?
Da bin ich jetzt kurz mal überfragt. Es gibt einige Landesorganisationen, aber ich kenne jetzt nur die in der Steiermark. In Tirol, weiß ich, gibt es auch ein sehr gutes. Kärnten gibt es auch ein gutes Netzwerk. Aber wie gesagt, zuerst vielleicht einmal auf sportpsychologie.at schauen und man kann dort auch einen Bundesländerfilter reingeben und dann sozusagen an den verschiedenen Personen einmal andocken, anfragen.
Ja, wer dich jetzt sehr sympathisch findet durch das Interview, der kann auf jeden Fall einmal auf deiner Website nachsehen, christinalechner.at.
Ja, genau.
Dort kann man noch mehr über dich lesen, da hast du auch verlinkt zu deinen Artikeln und zu deinen Podcast-Folgen. Was die Steiermark betrifft, da gibt es ja am 5. April die Veranstaltung Mental Power in Sports, wo du auch moderieren wirst. Wir haben das ja eingangs schon vorgestellt, die Veranstaltung. Und unsere Hörerinnen bekommen ja auch einen Rabatt auf die Veranstaltung. Es kann durchaus sein, dass hier einige teilnehmen werden. Kannst du uns vielleicht noch einmal in deinen Worten die wichtigsten Facts zu diesem Event präsentieren?
Genau, also für Sportlerinnen, für Trainerinnen, für Eltern und für alle Interessierten und natürlich jetzt auch nicht nur im Leistungssport, das ist auch für den Nachwuchssport, auch Parasportler sind herzlich eingeladen und alle, die es interessiert und die sich mal ein bisschen mit der Sportpsychologie näher befassen wollen und auch Sportpsychologinnen, die werden natürlich auch dort sein, ein bisschen näher kennenlernen wollen und ihre Arbeit, sind ganz, ganz herzlich eingeladen, eben am 5. April im Raiffeisen Sportpark in Graz zu kommen. Vorher bitte anmelden auf mentalpowerinsports.at. Ja, freue mich, alle dort zu sehen.
Welche Themen werden dort behandelt?
Wir werden einmal sozusagen die Sportpsychologie vorstellen, welche Möglichkeiten es da gibt. Es wird eine ganz tolle Keynote-Lecture von der Judith Draxler-Hutter geben, die ist selbst dreifache Olympiateilnehmerin im Schwimmen und heute Sportpsychologin am Leistungszentrum in der Südstadt, arbeitet jetzt sehr intensiv mit dem sportlichen Nachwuchs. Die wird also zum Thema Top-Performen, wenn es drauf ankommt, sprechen und weitere Kolleginnen werden am Vormittag und am Nachmittag Workshops abhalten zu eben Themen der mentalen Wettkampfvorbereitung, Elterntrainer, Kommunikation, mentale Gesundheit. Und wir haben auch eine hochkarätige Podiumsdiskussion mit Weltmeistern, Olympiateilnehmern, wo wir dann auch die Sportlerinnen am Podium ein bisschen näher kennenlernen wird.
Ja, eine sehr spannende Veranstaltung mit vielen interessanten Themen. Ich komme auf jeden Fall hin und werde mir den einen oder anderen Workshop anhören. Wir haben jetzt schon viele Themen der Sportpsychologie besprochen. Gibt es aus deiner Sicht noch ein Thema, auf das wir noch unbedingt eingehen sollten, das wir noch nicht besprochen haben, Christina?
Es gäbe immer noch viel zu sagen, aber ich bedanke mich einmal bei dir ganz herzlich, dass wir da unsere doch langjährige Kooperation jetzt auch in dieser Weise vorsetzen dürfen. Für mich auch interessant, jetzt mal nicht Host im Podcast zu sein, sondern nicht die Fragen zu stellen, sondern sie zu beantworten, was ich natürlich auch sehr, sehr gerne mache. Und ich sage ja, die Sportpsychologie ist und bleibt meine Lieblingsdisziplin. Und ich kann nur sagen, keine Berührungsängste davor, ganz im Gegenteil, so wie du auch gesagt hast, die Offenheit, die nimmt zu. Und wir schauen wirklich, dass wir die Person, also wir, meine ich jetzt meine Kollegen von der Sportpsychologie und im Mentalcoaching, die Leute, die zu uns kommen mit ihren Fragen, wirklich auch in einem wertschätzenden, vertraulichen Rahmen aufnehmen und schauen, wie wir sie bestmöglich unterstützen können.
Jeder Erfolg, der beginnt im Kopf. Das ist nicht nur im Sport so, das ist auch im Beruf so, das ist in der Uni so, das ist in der Schule so. Und je älter man wird, desto klarer wird einem dieses Konzept. So geht es zumindest mir. Liebe Christina, ich bedanke mich für dieses tolle Interview und ich freue mich, wenn wir uns bei der Veranstaltung Mental Power in Sports sehen.
Ja, freue mich auch. Vielen lieben Dank, Erich.
erichfrischenschlager.com Wenn du nach dieser spannenden Folge mehr willst, dann abonniere meinen Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder du besuchst mich auf meiner Website erichfrischenschlager.com. Ich freue mich auf jeden Fall auf ein Wiederhören mit dir. Also, mach das Beste aus deinem Tag. Tschüss und Servus aus Graz.